Hallo zum Podcast Zukunftgerecht der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich bin Katharina Schohl und nehme Sie heute wieder mit auf eine spannende Reise durch die Welt der Fragen, Antworten und Vorschläge zu vielen Themenbereichen unserer Zukunft. Es ist das wohl größte Glück im Leben eines Paares. Der Moment, wenn das eigene Kind geboren wird. Plötzlich steht die Welt für einen Moment still und nichts ist mehr so, wie es mal war. Eltern zu werden heißt Veränderung in fast allen Lebensbereichen, privat, aber eben auch beruflich. Meist sind es die Mütter, die ihren Job zugunsten der Kinder aufgeben, während die Väter für den Lebensunterhalt sorgen. Dabei wünscht es sich die Mehrheit der jungen Erwachsenen eigentlich anders. Sie wollen beides, sich um den Nachwuchs kümmern und berufstätig sein. Eine partnerschaftliche Aufteilung von Care- und Erwerbsarbeit. Doch das ist leichter gesagt als getan. Genau da setzt die aktuelle Studie Eltern in der Rush-Hour des Lebens entlasten die dynamische Familienarbeitszeit der Friedrich-Ebert-Stiftung an. Martin Bujard und Leonie Kleinschroth stellen darin ein Modell vor, das es Eltern ermöglicht, Familie und Beruf so unter einen Hut zu bekommen, dass alle auf ihre Kosten kommen. Wenn in der Studie oder hier im Podcast über Familie gesprochen wird, wissen wir natürlich, sie ist vielfältig. Neben der klassischen Familie gibt es Ein-Elternhaushalte, Patchwork, Adoptiv-, Pflege- und Regenbogenfamilien, Mehrgenerationen- und multilokale Haushalte. Kinder, Mütter und Väter erleben häufiger Übergänge zwischen verschiedenen Familienformen. Weil es hier aber auch um Gleichstellung geht, schauen wir uns vor allem an, wie Mütter und Väter sich Care- und Erwerbsarbeit aufteilen. Und von einer gleichberechtigten Arbeitsaufteilung sind wir hier aktuell noch ziemlich weit entfernt, berichtet Kleinschroth.
Bei Eltern ist ja immer noch das am weit verbreitetste Modell, dass Mütter nach der Geburt für einen längeren Zeitraum als Väter sich ganz vollständig auf die Care-Arbeit konzentrieren. Und das sehen wir zum Beispiel ja auch bei der Inanspruchnahme des Elterngelds. Also Mütter beziehen ja durchschnittlich 14 Monate Elterngeld. Bei den Männern sind es durchschnittlich nur 3 Monate. Und in dieser frühen Familienphase, da werden eben oft dann Weichen gestellt. Also aus der Arbeitsteilung zwischen den Eltern direkt nach der Geburt ergeben sich oft sogenannte Pfadabhängigkeiten. Also ja, das Arrangement, das hat sich einmal eingestellt und dann bleibt es so erhalten. Beziehungsweise es ist schwer, das auch wieder aufzubrechen. Man hat sich eingespielt, jedes Elternteil hat sich auf seinen Aufgabenbereich spezialisiert.
Während Papa also seine 39-Stunden-Woche ableistet, widmet sich Mama ganz oder größtenteils dem Kind und arbeitet, wenn überhaupt, nur noch in Teilzeit. Und das dann meist nicht nur in den ersten Jahren, sondern eben auf Dauer. Einfach, weil es sich so eingeschlichen hat und es so ja auch irgendwie ganz gut funktioniert.
Diese Teilzeitfalle, das konkreten Stunden ausgesprochen, bedeutet das so ungefähr 20 Stunden an Erwerbstätigkeit in der Woche, die wir durchschnittlich bei Müttern sehen. Und das ändert sich dann eben kaum mehr mit dem Alter der Kinder. Und genau das hängt damit zusammen, dass wir eben diese Pfadabhängigkeiten, die schon ganz früh dann in der Familienphase eben entstehen, dann weiterhin in der Familienphase haben.
Frauen geraten dadurch in eine ökonomische Abhängigkeit ihres Partners, was sich langfristig auch auf ihre Rentenansprüche auswirkt. Und auch der Arbeitsmarkt leidet darunter, wenn sich die gut ausgebildeten weiblichen Fachkräfte in die Häuslichkeit zurückziehen. Dabei ist diese Rollenaufteilung oft gar nicht beabsichtigt. Das System lässt nur einfach nichts anderes zu.
Ganz wichtig ist natürlich auch die institutionelle Kinderbetreuung. Also die ist natürlich im Moment auch noch nicht in dem Maße verfügbar, also weder quantitativ noch qualitativ so, wie es die Eltern heute bräuchten. Und dann sind es eben halt auch wieder zumeist die Mütter, die die Kinder dann zu Hause betreuen, wenn keine öffentliche Betreuung mehr verfügbar ist.
Natürlich könnte auch der Vater bei den Kindern bleiben, während die Mutter arbeiten geht und das Geld nach Hause bringt. Problem ist nur, Frauen verdienen immer noch weniger als Männer. Wenn man ein Kind bekommt und dadurch die finanzielle Belastung steigt, dann bleibt logischerweise nicht der Elternteil zu Hause, der das niedrigere Einkommen hat. Der Gender Pay Gap befeuert die klassische Rollenaufteilung also, wie Nathalie Klüver, Autorin und Journalistin für Familienpolitik, erklärt.
Das machen es ja schon allein wegen der hohen Lebenshaltungskosten so, dass sich vielen, vielen Paaren gar nicht die Frage stellt, wer arbeitet eigentlich mehr und wer reduziert auf Teilzeit, weil sie sich sonst einfach Miete, Hauskredit und so weiter einfach nicht mehr leisten könnten.
Eltern haben schlichtweg keine andere Wahl. Wahl, als sich dem vorhandenen System unterzuordnen. Auch wenn sie ihr Leben eigentlich gerne anders gestalten würden. Ein Problem, dessen Ursprung viele Jahre zurückliegt.
Das Ganze geht tatsächlich zurück auf Adenauer, der hat damals in den 50er Jahren dann auch diese Richtung gelegt. Da ging es um Rentengeschichten und da hat er gesagt, Kinder bekommen sie immer und wollte damit ausdrücken, man muss halt nicht wirklich etwas tun, um die Rahmenbedingungen fürs Kinderhaben zu verbessern. Kurz darauf wurde die Pille erfunden mit dem Resultat des Pillenknicks. Das wissen wir alle, was passiert ist. Man bekommt halt nicht mehr einfach so Kinder, aber man hat trotzdem nichts getan, um die Rahmenbedingungen fürs Kinderhaben zu verbessern. Und da ist man immer nur dabei, so ein bisschen nachzujustieren an einzelnen Stellen. Wir sehen es am Elterngeld, was eine super Idee war. Auch das Nachjustieren war sicherlich richtig, aber mittlerweile ist es sehr schwierig zu durchschauen. Und das sehen wir in ganz, ganz vielen Bereichen. Also eine kindorientierte Politik vermisse ich noch. Und wir haben tatsächlich auf ganz, ganz vielen verschiedenen strukturellen Ebenen, also von der politischen, rechtlichen, Steuerrecht, Rentenrecht und so weiter, haben wir tatsächlich ein Klima, in dem, sagen wir es mal so, Kinder nicht wirklich willkommen sind und nicht wirklich Fokus der Bemühungen stehen.
Und das muss sich ändern. Es muss ein generelles Umdenken stattfinden. Weg vom angestaubten Familienkonstrukt des letzten Jahrhunderts und der Norm des in Vollzeit arbeitenden Mannes hin zu einer modernen, gleichberechtigten Familienpolitik, die auf die Bedürfnisse der Eltern und die Herausforderungen der heutigen Zeit angepasst ist. Auch wenn mit dem Elterngeld eine Möglichkeit geschaffen wurde, beiden Eltern eine bezahlte Betreuungsphase zu ermöglichen, hinkt dieses Modell den Ansprüchen hinterher. Dazu kommt, dass der Elterngeldsatz seit der Einführung 2007 nie angehoben wurde. Eine ergänzende Lösung könnte das Konzept der dynamischen Familienarbeitszeit sein. Das hat Martin Bujar, Forschungsdirektor beim Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung für den Evangelischen Familienverband, kurz EAF, entwickelt und in der aktuellen FES-Studie vorgestellt.
Das EAF-Konzept der dynamischen Familienarbeitszeit sieht vor, dass Eltern in der Rush-Hour des Lebens entlastet werden. Also gerade in der Phase nach der Elternzeit und in der Phase, wo die Kinder zwischen 1 Jahr und 4 Jahre alt sind, ist die Gesamtarbeitszeit von Fürsorgezeit und beruflicher Arbeit sehr hoch, wie wir aus empirischen Studien wissen. Und genau in dieser Phase setzt diese dynamische Familienarbeitszeit an. Und zum einen soll sie die Zeit von Eltern in dieser Phase entlasten. Zum anderen soll sie auch helfen, dass Paare ein Lebensmodell letztlich auch führen können, wie sie die meisten es auch wollen, wie unsere Umfragen auch zeigen. Das heißt, dass die Väter auch die Arbeitszeit reduzieren, dass die Mütter aber nicht so stark runtergehen. Also plakativ gesagt ist es oft so, der Mann arbeitet Vollzeit, macht Überstunden und die Frau macht dann nach der Elternzeit vielleicht eine halbe Stelle und ist dann irgendwann in der Teilzeitfalle.
Konkret bedeutet das Konzept der dynamischen Familienarbeitszeit also, dass beide Elternteile gleichzeitig in Teilzeit gehen und sich gemeinsam um die Kinder kümmern. Und dafür, dass sie sich eben gleichberechtigt aufteilen, bekommen sie dafür dann quasi eine finanzielle Belohnung.
Die Idee ist, wenn beide Elternteile gleichzeitig in einem Korridor von 25 bis 32 Stunden in der Woche arbeiten, dann bekommen sie pro Paar eine monatliche Kompensation von 360 Euro. Und das dann eben bis zum 3. Geburtstag des Kindes. Und das wäre sozusagen die erste Stufe dieser dynamischen Familienarbeitszeit. Die zweite Stufe, die reicht dann noch ein weiteres Jahr weiter, also bis zum 4. Geburtstag des Kindes. Und da werden dann dieser Korridor, diese Erwerbsumfänge werden dann ein bisschen dynamisiert. Denn der Korridor, in dem jetzt beide Elternteile arbeiten sollten, der liegt dann bei 29 bis 34 Stunden in der Woche. Dafür ist dann der Betrag, der das Paar bekommt, etwas geringer und läge bei 240 Euro pro Monat.
Und natürlich würden auch Allein- und Getrennterziehende von diesem Modell profitieren. Die würden dann eben die Hälfte bekommen.
Da wäre es natürlich so, dass die alleinerziehende Person nur allein in diesem Korridor sein muss. Und die meisten alleinerziehenden Frauen, sind ja meistens Frauen, sind auch genau in diesem Korridor drin. Insofern würden die davon auch besonders profitieren. Und natürlich ist das Ganze auch so ausgerichtet, dass es auch für sehr unterschiedlich vielfältige Familienformen natürlich auch gedacht ist.
Wenn wir von einer Partnerschaft ausgehen, in der beide Elternteile gleichwertig in die Pflicht genommen werden, beruflich wie privat, dann bedeutet die dynamische Familienarbeitszeit vor allem eines: mehr Fairness, mehr Gleichberechtigung und weniger geschlechterspezifisches Schubladendenken.
Das würde bedeuten, dass die Mütter schon mal bei über 60% arbeiten, dass die Väter auf mindestens 82% der Arbeitszeit runtergehen mit 32 Stunden, also deutlich mehr Zeit haben, um Care-Arbeit zu machen, um auch letztlich Geschlechtergerechtigkeit entsprechender Wünsche der jungen Generation besser herzustellen.
Eltern fehlt in der sogenannten Rush-Hour des Lebens vor allem eines: Zeit. Empirische Daten zeigen, dass Eltern mit mindestens einem Kind unter 6 Jahren durch die Kombination aus Arbeit, Haushalt und Care-Arbeit regelmäßig über 60 Wochenstunden Gesamtarbeitszeit leisten. Gerade wenn die Kinder noch klein sind, sind Familien also zeitlich extrem belastet. Das wird durch die dynamische Familienarbeitszeit aufgebrochen. Familien mit kleinen Kindern hätten insgesamt mehr Zeit zur Verfügung und bekämen somit eine Art Schonraum geboten. Und indem der Wunsch des Mannes nach weniger Arbeit erfüllt wird, um sich mehr um die Kinder kümmern zu können, kann die Frau wiederum die frei gewordene Zeit nutzen, um mehr zu arbeiten und sich dadurch wieder unabhängiger zu machen.
Wenn die Mütter im unteren Korridor arbeiten würden, wären sie schon mal bei 75%. Das heißt, die Teilzeitfalle, die ja immer noch ganze Generationen an Frauen betrifft, wird dadurch besiegt. Die Frauen sind in einer vollzeitnahen Tätigkeit drin und sie wird langfristig die Müttererwerbstätigkeit massiv verbessern. Nicht in der Rush-Hour des Lebens, aber vor allem später dann, wenn die Kinder im Schulalter sind, weil dann einfach kaum noch Mütter in der Teilzeitfalle mit einer halben Stelle bleiben, sondern doch deutlich höhere Erwerbsvolumen haben. Was sich dann auszahlt, kurzfristig ist natürlich so, dass dadurch, dass die Väter auch weniger beruflich arbeiten, ist da natürlich gegenläufig. In der Summe, das habe ich auch ausgerechnet, gewinnt man, wenn die Menschen nach ihren Präferenzen und Wünschen arbeiten würden, je nach Alter der Kinder, würde man über 300.000 Vollzeitäquivalente gewinnen.
Langfristig haben also nicht nur die Mütter und Väter etwas von der dynamischen Familienarbeitszeit, sondern wir alle. Denn wenn es Eltern ermöglicht wird, Familie und Beruf besser nach ihren Wünschen zu vereinbaren, dann profitiert davon letztlich auch der Arbeitsmarkt und die gesamte Wirtschaft.
Dieses Modell hilft jungen Menschen massiv, ihre Lebensvorstellung umzusetzen. Langfristig unterstützt den Arbeitsmarkt, langfristig zahlt es auf die bessere Rahmenbedingungen ein, die die Geburtenrate steigern können und hat insofern viele Vorteile.
Wer nun aber glaubt, die dynamische Familienarbeitszeit alleine wäre des Rätsels Lösung, den müssen wir leider enttäuschen. Sie ist ohne Zweifel ein ganz wesentliches Instrument auf dem Weg hin zu mehr Familienzeit, zu einer Verringerung des Gender Care Gap, zur Gleichstellung und Unabhängigkeit der Frau und zur allgemeinen Steigerung der Erwerbstätigkeit von Eltern. Ohne weitere familienpolitische Bausteine wie das Elterngeld, eine verlässliche Kita-Betreuung oder Ganztagsschulen lassen sich diese Ziele aber nicht erreichen.
Die Betreuungszeiten der Kitas, die geben es ja gar nicht her, dass man wirklich eine 40-Stunden-Woche machen könnte. Also das ist ja, wenn man von 8 bis 16 Uhr Kita-Betreuungszeiten hat, lässt es sich ja gar nicht unterbringen, rein rechnerisch gesehen. Und auch nicht immer sind die Arbeitszeiten der Eltern so aufeinander, so abstimmbar, dass man sagen kann, einer bringt, der andere holt ab. Es klappt halt einfach nicht in der Realität. Und noch schlimmer wird es eigentlich, wenn dann die Schule beginnt, weshalb auch der Ausbau der Ganztagsbetreuung so wichtig ist. Denn die Grundschule hört halt einfach spätestens um 12 Uhr auf in den ersten 2 Jahren. Und da kann man wirklich nicht mehr viel arbeiten. Und wenn dann die Kinder vielleicht noch besondere Hilfebedarfe haben, die am Nachmittag anfallen, dann geht es oftmals gar nicht anders.
Daneben sind aber auch die Arbeitgeber gefragt. Auch sie müssen sich anpassen und auch auf die neuen Gegebenheiten, die eine dynamische Familienarbeitszeit mit sich bringen würde, einstellen.
Das ist für gewisse Produktionsbetriebe, die mit 8-Stunden-Schichten arbeiten oder auch in Krankenhäusern, sicherlich eine Herausforderung. Aber wir müssen endlich dahin kommen, dass sich nicht immer nur Familien permanent an die Arbeitgeber anpassen, sondern Arbeitgeber müssen sich auch ein Stück weit an Familien anpassen.
Leider zeigt die Erfahrung aber, dass das eben meist nicht der Fall ist. Vor allem Vätern wird es oft schwer gemacht, der Familie zuliebe im Beruf kürzer zu treten. Leonie Kleinschroth schlägt daher vor, das Recht auf eine dynamische Familienarbeitszeit im Gesetz zu verankern.
Mit so einer Leistung, die ja eigentlich auch mit einem Rechtsanspruch, ähnlich wie das Elterngeld ja auch verbunden wäre, dass es dann dadurch auch vor allem Vätern eben auch leichter wird, diese dynamische Familienarbeitszeit auch in Anspruch zu nehmen. Also diese phasenweise Arbeitszeitreduzierung dann im Betrieb auch durchsetzen zu können. Das haben wir beim Elterngeld auch ähnlich gesehen. Sobald dieser Rechtsanspruch da ist, kann man sich darauf berufen. Man sieht auch viele andere Väter, die das nehmen und es wird so eine Art Es wird normalisiert, es wird so eine Art Selbstverständlichkeit vielleicht sogar.
Ganz ähnlich sieht das auch Nathalie Klüver und sie geht sogar noch einen Schritt weiter.
Was man in Deutschland machen sollte, was in den skandinavischen oder nordischen Ländern auch schon gemacht wird, dass man sagt, es muss mehr Verpflichtung geben, die Elternzeit hälftig aufzuteilen. Weil wir wissen aus verschiedensten Studien, dass gerade die erste Zeit mit Kind so unglaublich wichtig ist, wie später die Care-Arbeit aufgeteilt wird. Und in Finnland und auch in Island ist es so, da ist man verpflichtet dazu, sich die Elternzeit hälftig aufzuteilen, um die vollen Bezüge zu kriegen. Und wenn es einfach alle Väter machen würden und es ist eine Verpflichtung, das zu machen, dann wäre auch die Sicht der Arbeitgebenden sehr, sehr viel weniger kritisch. Dann wäre man dem Ganzen gegenüber sehr, sehr viel offener eingestellt, weil es eben einfach alle machen. Also dieses Mobbing, was es ja gibt, das kann man ja nicht wegreden, das wäre tatsächlich dann viel, viel weniger, weil man muss es ja machen.
Etwa 17 Millionen Erwachsene leben aktuell mit minderjährigen Kindern in Deutschland. Das heißt, mehr als 20% unserer Bevölkerung ist von diesem Thema betroffen und kennt die Probleme, über die wir hier sprechen, mehr oder weniger aus eigener Erfahrung. Diese Zahl sollte eigentlich ausreichen, um der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der Gleichstellung von Müttern und Vätern mehr Bedeutung beizumessen und den Startschuss zu geben für eine Familienpolitik, die den Fokus auf mehr Familienzeit legt. Und damit sind wir am Ende unserer aktuellen Folge Zukunftgerecht, dem Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir bedanken uns fürs Zuhören, würden uns freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren und möchten Ihnen an dieser Stelle auch noch unseren Podcast Zukunftgerecht Talk empfehlen. Sie finden uns auf Spotify, Apple Podcast und allen anderen bekannten Podcast-Plattformen.